trinken Sie dies,
sagte Nettchen, die sich wieder gesetzt hatte.
Es wird Ihnen gesund sein.
Sie selbst berührte nichts. Wenzel Strapinski, der leise zitterte, richtete sich auf, nahm eine Tasse und trank sie aus. Mehr, weil sie es gesagt hatte, als um sich zu erfrischen. Er blickte sie jetzt auch an, und als ihre Augen sich begegneten und Nettchen forschend die seinigen betrachtete, schüttelte sie das Haupt und sagte dann:
Wer sind Sie? Was wollen Sie mit mir?
Ich bin nicht so ganz, wie ich scheine, erwiderte er traurig. Ich bin ein armer Narr, aber ich werde alles gut machen und Ihnen Genugtuung geben und nicht mehr lange am Leben sein.
Solche Worte sagte er so überzeugt und ohne allen gemachten Ausdruck, dass Nettchens Augen unmerklich aufblitzten. Dennoch wiederholte es:
Ich wünsche zu wissen, wer Sie eigentlich sind und woher Sie kommen und wohin Sie wollen.
Es ist alles so gekommen, wie ich Ihnen jetzt der Wahrheit gemäß erzählen will, antwortete er und sagte ihr, wer er sei und wie es ihm bei seinem Einzug in Goldach ergangen.
Er beteuerte besonders, wie er mehrmals habe fliehen wollen, schließlich aber durch ihr Schein selbst gehindert worden sei, wie in einem verhexten Traum. Nettchen wurde mehrmals von einem Anflug von Lachen heimgesucht, doch überwog der Ernst ihrer Angelegenheit zu sehr, als dass es zum Ausbruch gekommen wäre. Sie fuhr vielmehr fort zu fragen:
Und wohin gedachten Sie, mit mir zu gehen und was zu beginnen?
Ich weiß es kaum, erwiderte er. Ich hoffte auf weitere merkwürdige oder glücklichere Dinge. Auch gedachte ich zuweilen des Todes in der Art, dass ich mir denselben geben wolle, nachdem ich...
Hier stockte Wenzel und sein bleiches Gesicht wurde ganz rot.
Nun fahren Sie fort,
sagte Nettchen, ihrerseits bleich werdend, indessen ihr Herz wunderlich klopfte. Da flammten Wenzels Augen groß und süß auf und er rief:
Ja, jetzt ist es mir klar und deutlich vor Augen, wie es gekommen wäre. Ich wäre mit dir in die weite Welt gegangen und nachdem ich einige kurze Zeit des Glückes mit dir gelebt, hätte ich dir den Betrug gestanden und mir gleichzeitig den Tod gegeben. Du wärst zu deinem Vater zurückgekehrt, wo du wohl aufgehoben gewesen wärst und mich leicht vergessen hättest. Niemand brauchte darum zu wissen. Ich wäre spurlos verschollen. Anstatt an der Sehnsucht nach einem würdigen Dasein, nach einem gütigen Herzen, nach Liebe lebenslang zu kranken, fuhr er wehmütig fort. Wäre ich einen Augenblick lang groß und glücklich gewesen und hoch über allem, die weder glücklich noch unglücklich sind und doch nie sterben wollen. Oh, hätten sie mich liegen gelassen im kalten Schnee, ich wäre so ruhig eingeschlafen.
Er war wieder still geworden und schaute düster sinnend vor sich hin. Nach einer Weile sagte Nettchen, die ihn still betrachtet, nachdem das durch Wenzels Reden angefachte Schlagen ihres Herzens sich etwas gelegt hatte:
Hatten Sie dergleichen oder ähnliche Streiche früher schon begangen und fremde Menschen angelogen, die Ihnen nichts zuleide getan?
Das habe ich mich in dieser bitteren Nacht schon selbst gefragt und mich nicht erinnert, dass ich je ein Lügner gewesen bin. Ein solches Abenteuer habe ich noch gar nie gemacht oder erfahren. Ja, in jenen Tagen, als der Hang in mir entstanden, etwas Ordentliches zu sein oder zu scheinen, in halber Kindheit noch, habe ich mich selbst überwunden und einem Glück entsagt, das mir beschieden schien.
Was ist dies?
Fragte Nettchen.
Meine Mutter war, ehe sie sich verheiratet hatte, in Diensten einer benachbarten Gutsherrin und mit derselben auf Reisen und in großen Städten gewesen. Davon hatte sie eine feinere Art bekommen als die anderen Weiber unseres Dorfes und war wohl auch etwas eitel, denn sie kleidete sich und mich, ihr einziges Kind, immer etwas zierlicher und gesuchter, als es bei uns Sitte war. Der Vater, ein armer Schulmeister, starb aber früh und so blieb uns bei größter Armut keine Aussicht auf glückliche Erlebnisse, von welchen die Mutter gerne zu träumen pflegte. Vielmehr musste sie sich harte Arbeit hingeben, um uns zu ernähren und damit das Liebste, was sie hatte, etwas bessere Haltung und Kleidung aufopfern. Unerwartet sagte nun jene, nun verwitwete Gutsherrin, als ich 16 Jahre alt war, sie gehe mit ihrem Haushalt in die Residenz für immer. Die Mutter solle mich mitgeben. Es sei schade für mich, in dem Dorfe ein Tagelöhner oder Bauernknecht zu werden. Sie wolle mich etwas Feines lehren lassen, zu was ich Lust habe. während ich in ihrem Hause leben und diese und jene leichtere Dienstleistungen tun könne. Das schien nun das Herrlichste zu sein, was sich für uns ereignen mochte. Alles wurde demgemäß verabredet und zubereitet, als die Mutter nachdenklich und traurig wurde und mich eines Tages plötzlich mit vielen Tränen bat, sie nicht zu verlassen, sondern mit ihr arm zu bleiben. Sie werden nicht alt werden, sagte sie, und ich würde gewiss noch zu etwas Gutem gelangen, auch wenn sie tot sei. Die Gutsherrin, der ich das betrübt hinterbrachte, kam her und machte meine Mutter Vorstellungen, aber diese wurden jetzt ganz aufgeregt und rief einmal um das andere, sie lasse sich ihr Kind nicht rauben, wer es kenne.
Hier stockte Wenzel Strapinski abermals und wusste sich nicht recht vorzuhelfen. Nettchen fragte,
was sagte die Mutter, wer es kenne? Warum fahren sie nicht fort?
Wenzel errötete und antwortete, sie sagte etwas Seltsames, was ich nicht recht verstand und was ich jedenfalls seither nicht verspürt habe. Sie meinte, wer das Kind kenne, könne nicht mehr von ihm lassen und wolle wohl damit sagen, dass ich ein gutmütiger Junge gewesen sei oder etwas dergleichen. Kurz, sie war so aufgeregt, dass ich trotz alles Zuredens jener Dame entsagte und bei meiner Mutter blieb, wofür sie mich doppelt lieb hatte, tausendmal mich um Verzeihen bittend, dass sie mir vor dem Glücke sei. Als ich aber nun auch etwas verdienen lernen sollte, stellte es sich heraus, dass nichts viel anderes zu tun war, als dass ich zu unserem Dorfschneider in die Lehre ging. Ich wollte nicht, aber die Mutter weinte so sehr, dass ich mich ergab. Dies ist die Geschichte.
Auf Nettchens Frage, warum er denn doch von der Mutter fort sei und warum und wann, erwiderte Wenzel.
Der Militärdienst rief mich weg. Ich wurde unter den Husaren gesteckt und war ein ganz hübscher roter Husar, obwohl vielleicht der dümmste im Regiment, jedenfalls der stillste. Nach einem Jahr konnte ich endlich für ein paar Wochen Urlaub erhalten und eilte nach Hause, meine gute Mutter zu sehen. Aber sie war eben verstorben. Da bin ich denn, als meine Zeit vorbei war, einsam in die Welt gereist und endlich hier in mein Unglück geraten.
Nettchen lächelte, als er dieses vor sich hinklagte und sie ihn dabei aufmerksam betrachtete. Es war jetzt eine Zeit lang still in der Stube. Auf einmal schien ihr ein Gedanke aufzutauchen.
Da sie,
sagte sie plötzlich, aber dennoch mit zögerndem, spitzigen Wesen,
stets so wertgeschätzt und liebenswürdig waren, so haben sie ohne Zweifel auch jederzeit ihre gehörigen Liebschaften oder dergleichen gehabt und wohl schon mehr als ein armes Frauenzimmer auf dem Gewissen, von mir nicht zu reden?
Ach Gott, erwiderte Wenzel, ganz rot werdend. Ich zu Ihnen kam, habe ich niemals auch nur die Fingerspitzen eines Mädchens berührt. Ausgenommen,
nun,
sagte Nettchen.
Nun, fuhr er fort, das war eben jene Frau, die mich mitnehmen und bilden lassen wollte. Die hatte ein Kind, ein Mädchen von 7 oder 8 Jahren, ein seltsames, heftiges Kind und doch gut wie Zucker und schön wie ein Engel. Dem hatte ich vielfach den Diener und Beschützer machen müssen und es hatte sich an mich gewöhnt. Ich musste es regelmäßig nach dem entfernten Pfarrhof bringen, wo es bei dem alten Pfarrer Unterricht genoss, und es von da wieder abholen. Auch sonst musste ich öfter mit ihm ins Freie, wenn sonst niemand gerade mitgehen konnte. Dieses Kind nun, als ich es zum letzten Mal in den Abendschein über das Feld nach Hause führte, fing von der bevorstehenden Abreise zu reden an, erklärte mir, ich müsste dennoch mitgehen und fragte, ob ich es tun wolle. Ich sagte, dass es nicht sein könne. Das Kind fuhr aber fort, gar beweglich und dringlich zu bitten, indem es mir im Arme hing und mich am Gehen hinderte, wie Kinder zu tun pflegen, so dass ich mich beachtlos wohl etwas unwirsch frei machte. Da senkte das Mädchen sein Haupt, suchte beschämt und traurig die Tränen zu unterdrücken, die jetzt hervorbrachen, und es vermochte kaum, das Schluchzen zu bemeistern. Betroffen wollte ich das Kind begütigen, allein nun wandte es sich zornig ab und entließ mich im Ungnaden. Seitdem ist mir das schöne Kind immer im Sinne geblieben und mein Herz hat immer an ihm gehangen, obgleich ich nie wieder von ihm gehört habe.
Plötzlich hielt der Sprecher, der in eine sanfte Erregung geraten war, wie erschreckt inne und starrte erbleichend seine Gefährtin an.
Nun,
sagte Nettchen ihrerseits mit seltsamem Tone, in gleicher Weise etwas blass geworden.
Was sehen Sie mich so an?
Wenzel aber streckte den Arm aus,
zeigte mit dem Finger auf sie, wie wenn er einen Geist sähe, und rief: »Dieses habe ich auch schon erblickt. Wenn jenes Kind zornig war, so hoben sich ganz so, wie jetzt bei Ihnen, die schönen Haare um die Stirne und Schläfe ein wenig aufwärts, dass man sie sich bewegen sah, und so war es auch zuletzt auf dem Felde in jedem Abendglanze.« In der Tat hatten sich die zunächst den Schläfen und über den Stirn liegenden Locken netschens leise bewegt, wie von einem ins Gesicht wehenden Lufthauche. Die allezeit etwas kokette Mutter Natur hatte hier eines ihrer Geheimnisse angewendet, um den schwierigen Handel zu Ende zu führen. Nach kurzem Schweigen, in dem ihre Brust sich zu heben begann, stand Nettchen auf, ging um den Tisch herum, den Manne entgegen und fiel ihm um den Hals mit den Worten:
»Ich will dich nicht verlassen. Du bist mein und ich will mit dir gehen, trotz aller Welt.«
So feierte sie erst jetzt ihre rechte Verlobung aus, tief entschlossener Seele, indem sie in süßer Leidenschaft ein Schicksal auf sich nahm und Treue hielt. Doch war sie keineswegs so blöde, dieses Schicksal nicht selbst ein wenig lenken zu wollen. Vielmehr fasste sie rasch und keck neue Entschlüsse. Denn sie sagte zu dem guten Wenzel, der in dem abermaligen Glückeswechsel verloren träumte:
»Nun wollen wir gerade nach Seldwyla gehen und den dortigen, die uns zu zerstören gedachten, zeigen, dass sie uns erst recht vereinigt und glücklich gemacht haben.«